In Düsseldorf findet gerade die Computerspielemesse Next Level statt. Die ist ein bisschen anders als die Gamescom, also diese ganz große Spielemesse. Da, auf der Gamescom, geht es eher darum, dass Unternehmen ihre neuen Spiele vorstellen, die dann auch verkaufen wollen hinterher. Jetzt in Düsseldorf ist der Schwerpunkt so ein bisschen anders. Da geht es etwas mehr um das Computerspiel als Kulturgut. Diesen Status hat es tatsächlich nämlich seit einigen Jahren. Denise Gühnemann ist beim Grimme-Institut in Mahl zuständig für den Bereich Medienentwicklung. Meine Frage an Sie, was ist denn an einem Computerspiel kulturell wertvoll?
Das ist natürlich einfach erstmal ein Kulturgut wie andere Dinge auch, wie Film oder Literatur oder Musik. Es ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Wir haben darin immer auch einen Blick auf die Welt, der sich uns präsentiert. Der ist natürlich ein bisschen überlagert von dieser Killerspieldebatte. Viele denken, da wird nur geballert. Aber das Spektrum der Spiele ist viel weiter und es gibt auch ganz viele schlaue und spannende Spiele, die auch sich philosophischen Fragen widmen oder politischen Fragen. Kann man quasi kaum in einem Satz beantworten,
also,
die Frage.
Aber so ein Ballerspiel zum Beispiel, das würden wir dann vielleicht ausklammern oder ist das auch irgendwie kulturell wertvoll?
Naja, vielleicht nicht unbedingt wertvoll, aber es ist doch ein Zeichen für eine gewisse Kultur. Also wie wir ja auch Kriegsfilme haben oder Filme, in denen es sehr gewalttätig zugeht, haben wir natürlich im Bereich der Erwachsenenunterhaltung auch Spiele, in denen es gewalttätig zugeht. Und das mag auch ein Grund, der Grund darin mag auch darin sein, dass man vielleicht nicht mehr in so einer gewaltvollen Welt selber lebt. Also wir haben es ja sehr friedlich, wir leben ja in friedlichen Zeiten, zumindest so im Direkten. Und so wie man in Game of Thrones eben die Leute reihenweise killt, mag man das vielleicht auch im Spiel dann selber vollführen. Aber ich glaube, es ist wichtig, über die Spiele einfach auch als Kulturgut zu sprechen. Also was ist da drin, worum geht's da, welche Themen werden verhandelt? Es gibt unheimlich viele sogenannte Ballerspiele oder Killerspiele, in denen es zum Beispiel um reale Konflikte geht, also politische Konflikte. Jetzt gerade ist wieder was zum Zweiten Weltkrieg erschienen, aber es gibt auch Nahostkonflikte, die verhandelt werden.
Also Strategien wahrscheinlich auch dahinter, die dahinter stecken. Strategiespiel, ist das was, wo man was mit lernen kann, auch im Zweifelsfall?
Ja, absolut. Also Strategiespiele haben relativ oft auch ein sehr komplexes historisches Setting, berufen sich auf ganz konkrete politische Ereignisse. Manchmal ist es im alten China angesiedelt, ganz viel zu so komplexen Themen wie chinesischen Dynastien. Sie haben aber auch was zu europäischer Geschichte. Und natürlich müssen sie dann ja Lösungsstrategien entwickeln. Wie organisiere ich meine Ressourcen? Wie komme ich irgendwie voran? Und da haben sie natürlich ganz viele Bildungsinhalte auf so einer locker flockigen Art, sag ich mal. Sie haben einmal das historische Wissen, sie haben aber eben auch ganz konkret so Strategien einfach. Also wie gehe ich taktisch vor? Wie löse ich meine Probleme?
Das heißt, ich kann mit einem Spiel was lernen, auch wenn es jetzt nicht so das klassische Lernspiel, wie ich mir das jetzt vorstelle, ist, was wahrscheinlich gerade bei Jugendlichen wahrscheinlich nicht so gut ankommen würde, oder?
Ja, absolut. Man kann mit Spielen auf jeden Fall ganz gut Dinge lernen, weil sie genau das vielleicht manchmal ja nicht wollen. Also im ersten Moment wollen sie unterhalten und können dann aber eben Bildungsinhalte auch auf so einer subtileren Ebene transportieren. Also wenn ich jetzt ein Strategiespiel nehme und ich habe da historischen Kontext drin und spiele das eigentlich, weil ich das so spannend finde, dass ich eben diese Strategien anwenden muss, dass ich Lösungen finden muss, dass ich eben planen muss und kann dann aber noch was über historische Ereignisse lernen, das ist natürlich toll. Und wir hatten aber auch schon mal einen Schüler, der gesagt hat, bei FIFA, er konnte wegen FIFA alle Flaggen der Welt. Also einfach, wenn er sich die Spielmannschaften aussucht, sieht er die und dann kann er die eben auch zuordnen.
Ja, also es läuft durchaus über Spiele, die sich auch verkaufen, die wirklich richtige, ja, so Massenprogramme sind?
Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, was? Also natürlich ist ein Lernspiel, was ganz klar mit einem Lernzweck konzipiert wird, sicherlich etwas offensichtlicher transportiert das die Bildungsinhalte, aber auch die anderen Spiele, die sich auf die Realität berufen und Realität spiegeln, sei es eben mit historischen Kontexten, sei es mit sowas wie jetzt Länderflaggen oder auch bei einem Spiel wie Assassin's Creed haben sie so eine ganz genaue Darstellung von so einem historischen Florenz oder Venedig, solchen Städten. Da lernen dann Jugendliche was über die Bauwerke, die es da gibt und wissen genau, wie die aussehen oder so. Also es ist schon wie im Film vielleicht auch. Also nicht immer unbedingt der erste Sinn und Zweck des Spiels, aber natürlich sind sie einfach auch, transportieren sehr unsere Welt.
Jetzt habe ich das eben schon gesagt, dass sich Computerspiele, dass die dieses Label Kulturgut bekommen haben. Das war 2008, glaube ich, also schon fast 10 Jahre her. Hat sich seitdem irgendwas verändert in der Wahrnehmung oder ist das Computerspiel, ist das immer noch so bei den meisten als Ballerspiel wirklich verhaftet?
Es wird besser, sagen wir es so. Also ich glaube, es gibt noch Luft nach oben in dieser Kulturgutdebatte. Olaf Zimmermann, den wir auch bei Next Level zu Gast haben, ist jemand, der sagt, naja, das ist jetzt eigentlich schon alter Hut. Also der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, der sagt, das ist jetzt ja eine alte Debatte und wir müssen jetzt eigentlich mal weiter gucken nach vorne. Also wie können sich zum Beispiel auch Gamesmacher viel mehr als Künstler, als Kreativschaffende und weniger als Produktdesigner verstehen und auch ein anderes Selbstbewusstsein entwickeln. Wir jetzt speziell bei Next Level fragen, wie kann das eigentlich auch in Bildungsorten stattfinden? Also wie Schule, Jugendarbeit, Bibliotheken, Museen und das geht natürlich nach vorne. Next Level selber ist da ja auch so ein Teil. Also wir haben ja auf einmal ja auch Spiele im Museum und können gucken, jenseits von diesen großen, für die viel Werbung gemacht wird, die teuer zu verkaufen sind, zeigen wir ja auch so Schätzchen oder wie Künstler einfach so spielerische Elemente als für ihre Kunst benutzen.
Aber Spielen ist schon noch was für Jungs eher, ne? Also für Mädels, die sind da noch eher unterrepräsentiert.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verrückt. Also viele Mädchen meinen, das wäre so ein Jungsding und manche Jungs leider auch. Ich glaube, es verfestigt sich ein bisschen. Wir haben ja gerade eine große Gender-Debatte mit Themen wie MeToo oder ein Überraschungsei für Mädchen, was es, als ich klein war, noch nicht gab. Ich glaube schon, dass es immer noch sehr männlich besetzt ist und da muss ich auch noch viel tun, ja.
Wie kommt das, dass es so männlich besetzt ist?
Ich glaube, es liegt ein bisschen an der Branche auch, die auch mitunter sehr männlich besetzt ist, eine Technikbranche. Wir hatten ja auch mit diesem Google-Manifest, vielleicht erinnern Sie sich noch diese Debatte Frauen und IT, ob das so zusammenpasst. Und dann ist es natürlich so, dass wenn Jungs jetzt mit Spielen aufwachsen, dann spielen die vielleicht eher mit ihren Freunden und die Mädchen in ihrer Klasse mögen es vielleicht nicht so. Dann gibt es vielleicht mal ein, zwei Mädchen. Ich war bei mir damals auch so die Einzige, die das so richtig interessiert hat. Und dann nimmt man das auch so wahr. Also dann denkt man, naja, das Mädchen machen das nicht. Das ist was für Jungs. Und dann richtet sich natürlich auch der ganze Markt danach aus. Also dann wird es eher kriegerische Spiele geben vielleicht. Also das sind auch die, in die viel Geld reingesteckt wird, die ein großes Marketingbudget haben, sind die kompetitive Wettkampfelemente haben eben, die viel Gewalt haben. Das sind vielleicht auch nicht die Themen, die Mädchen so ansprechen.
Welche Rolle spielt das Smartphone? Weil wir haben ja im Prinzip unseren Gameboy sozusagen jetzt immer dabei. Und also wenn ich zum Beispiel sehe, meine Eltern spielen auch Spiele auf ihren Smartphones. Die hätten sich früher nie eine Spielekonsole gekauft zum Beispiel, um sich zu Hause hinzusetzen und zu spielen. Hat das die Wahrnehmung von Spielen verändert und auch sie populärer gemacht?
Ja, unbedingt. Also die Zugänglichkeit ist natürlich ein Riesenthema. Also mit dem Smartphone gehen wir alle um. Damit telefonieren wir, damit schreiben wir Nachrichten an unsere Freunde und dann können wir auch damit spielen. Wenn Sie sich so eine Konsole oder so ein PC angucken, diese Steuerung, die müssen Sie ja erstmal lernen. Das musste ich damals auch mit dieser Maus und WASD oder den Pfeiltasten oder auch mit diesen Controllern. Das ist nicht so leicht. Aber mit dem Handy können wir alle schon umgehen. Das können wir alle schon bedienen. Wir haben das in der Tasche. Wir müssen kein extra Gerät dafür kaufen. Und entsprechend werden einfach mehr Leute zum Spieler. Das ist auch schön.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.